begrüße Sie zu dieser Lehrveranstaltung wieder. Möchte kurz wiederholen, und bevor ich die Wiederholung anfange, sage ich gleich, dass ich auf der Homepage etwas geändert habe, nämlich ergänzt habe, und möchte Sie dazu auch um eine kleine Meinungsäußerung bitten. Ich hatte vorher, das haben Sie sich vielleicht angesehen, keine Literaturangaben oder fast keine zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen, zum Beispiel zur heutigen Stunde, sondern am Schluss so eine Zeile Literaturangaben. Das habe ich jetzt geändert gestern Abend, also jetzt ist es ja auch aktuell wieder in dem Sinn, und möchte zu jeder Stunde sozusagen im Vorhinein Ihnen Literaturempfehlungen geben. Und für die heutige und die nächste Vorlesung habe ich das bereits so getan, dass es auch im Internet ist. Und diese Listen sind ziemlich lang ausgefallen. Sie sollen sich davon nicht abschrecken lassen. Ich habe halt angegeben, wovon ich denke, es wäre eine gute, nicht einmal ganz minimale Literaturliste zur jetzigen Diskussion über die Philosophie in China. Das ist für heute und für die nächste Stunde. Und das ist aber nun, wenn Sie es ausdrucken, beispielsweise etwas, bin ich auch erst nachher drauf gekommen, unpraktisch. Darum denke ich, ich mache einen Link und setze diese Listen extra auf der Seite, die können Sie dann gesondert ausdrucken. Das ist vielleicht praktischer, weil Sie nicht das Ganze immer wieder, da haben Sie es schon gemacht. Und das ist ziemlich lang. Ne? Ich habe es mir auch ausgedruckt, nur diese drei Seiten. Und das ist recht viel, das sieht recht viel aus, aber es ist nicht gemeint, dass Sie das alles lesen sollen, das ist eh klar, sondern das sind halt Arbeiten aus den letzten 30 Jahren, beziehungsweise Sachen, die auch im letzten Jahrzehnt erschienen sind oder sogar im vorigen Jahr. Wovon ich denke, die sollte man nicht übersehen bei dem Thema. Ich sage vielleicht zu dem einen oder anderen Literaturhinweis dann etwas extra, wie zum Beispiel kann ich sagen, dass die Arbeit, das Buch von Bauer, Wolfgang Bauer, eine ganz hervorragende Neuerscheinung auf dem Gebiet der chinesischen Philosophie ist. Vor einigen Jahren ist er gestorben und nachher ist das erschienen. Das ist hier aufgrund des Alphabets, ohne dies die erste, die genannt ist. Also so sind diese Listen gemeint. Und wie gesagt, heute Vormittag habe ich mir gedacht, ich tue sie extra. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Idee. Haben Sie sie schon gesehen oder dazu irgendeine Frage? Nein. Das Zweite ist, und das ist die Wiederholung vom letzten Mal, ich habe also über diese über die Frage gesprochen letztes Mal, was ist überhaupt Philosophiegeschichtsschreibung, Philosophiehistorie, über ihre Perspektivität und Selektivität einige Punkte besprochen und habe Ihnen auch diesen Lesetext verlinkt, zu dem Sie einen Kommentar schreiben sollen. Das ist, glaube ich, am Anfang hatte ich das schon gesagt, dass es einen schriftlichen Kommentar zu diesem Punkt gibt. Haben Sie sich das schon durchgelesen und hatten Sie dabei Fragen, wie das zu verstehen oder zu machen wäre? Nein? Dann schauen Sie sich es einmal bei Gelegenheit an, weil dazu sage ich dann weiter sonst von mir aus nichts mehr. Das hat noch niemand in Angriff genommen. Na gut, okay. Ist auch nicht so wichtig. Bitte? Na? Auch beim letzten Mal bin ich auf den Zeitraum und dessen Benennung zu sprechen gekommen. Also wir haben es zu tun, im Studienplan steht Antike. Ich hatte Ihnen den Vorschlag einer anderen Periodisierung vorgetragen, nach dieser Global History of Philosophy von Plot beziehungsweise von Karl Jaspers, die Bezeichnung als Achsenzeit. Und darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Die Achsenzeit ist also unser Zeitraum etwa 750 bis circa 250. Alles, was ich in den im Rest des Semesters referieren werde, spielt sich geistesgeschichtlich in dieser Zeit in Eurasien ab. Nun ist die Frage, ob solche Benennungen von Perioden oder auch Einteilungen von Perioden überhaupt von irgendeiner Bedeutung sind, nicht ganz nebensächlich. Die Einteilung in Antike, Mittelalter und Neuzeit ist eine sicher europäische Einteilung, eine Einteilung, die auch eigentlich nur für die europäische Geistesgeschichte wirklich passt oder möglicherweise passt. Jedenfalls passt sie nicht, wenn man andere Kulturregionen einbezieht oder betrachtet. Und deswegen, weil ich eben auch der Meinung bin, man muss andere auch einbeziehen, richte ich mich nicht nach diesem antike Mittelalter-Neuzeit-Schema, sondern eher nach dem, das von einer Achsenzeit ausgeht, wobei dann die anderen Perioden, die da später genannt werden, noch extra thematisiert werden müssten. Das ist aber nicht in dieser Vorlesung unser Problem. Soweit sind wir letztes Mal, glaube ich, gekommen. Haben Sie sich da noch, gibt es dazu von der letzten Stunde her vielleicht noch Fragen? Nein? Es ist schon 14 Tage her, für mich auch. Nein. Gut.
Diese Gleichzeitigkeit.
Ja.
Man könnte aber auch davon ausgehen, dass vielleicht das Buch entstanden ist und einen Austausch gegeben hat.
Ob es einen Austausch gegeben hat zwischen Indien und der griechischen Frühzeit der Philosophie, ist eine umstrittene Frage. Da gibt es das, naja, der, es gibt schon Indizien dafür. Und auch Einwände dagegen. Also das ist eine diskutierte Frage. Aber von der chinesischen zur mediterranen Tradition hat es mit Sicherheit keinen Austausch gegeben. Wenn Austausch stattgefunden hat, dann erst in einer späteren Phase. Also die relative Gleichzeitigkeit, das habe ich ja letztes Mal kurz angesprochen, mit der, als ich über Jaspers referiert habe, wo Jaspers sagt, in diesen wenigen ca. 12 bis 15 Generationen dauernden Prozessen der geistigen Entwicklung, die er eben Achsenzeit nennt, also ca. 800 sagt Jaspers bis 200 oder 750 bis 200, ungefähr in dieser Zeit, in diesen wenigen Generationen finden Parallelentwicklungen statt. Und zwar muss man annehmen, ohne Austausch. Ohne Austausch. Zunächst ohne Austausch. Um es nur in ein paar Sätzen zu sagen und mit Indien anzufangen. In Indien liegt eine Diskussionskultur in dieser Zeit statt, vor, die zwischen den Kasten, zwischen den oberen Kasten, den Brahmanen und den Kshatriyas, stattfindet, also der Adelskaste und der Kriegerkaste, der Kshatriya, und der Priesterkaste der Brahmanen. Und diese Diskussionskultur geht zurück auf das, was wir Veden nennen. Ich werde dann in 3 Wochen sowieso drüber reden, aber jetzt nur ganz kurz. Und diese Veden sind uralt oder mindestens damals bereits einige Jahrhunderte alte Ritualtexte, die zur Reflexion, die ein Weltbild vermitteln, Kosmologie, Kosmogonie etc. Und damit setzen sich die Leute auseinander in diesen Orientierungsdiskursen, die ja ziemlich heftig geführt wurden in Indien, in dieser Zeit. Da gibt es keinen Einfluss irgendwelcher Art noch etwa von Griechenland her und auch umgekehrt. Die Griechen kennen zu dieser Zeit gar nichts von über das Mittelstromland hinaus, also über Babylonien hinaus und über Ägypten hinaus. Also nichts von Indien. Und in Griechenland, in China ist es ähnlich, setzen diese Diskurse relativ unvermittelt in China ein, ohne solche oder teilweise ohne solche Rückbezüge auf alte Texte. Und Griechenland, wenn wir jetzt den dritten Fall in dieser Reihe nehmen, da gibt es auch Vortexte wie die homerischen Epen oder die Theogonie des Hesiod und dergleichen, an denen sich auch die Philosophen dann abarbeiten, an deren Weltbild. Aber das hat nichts mit den anderen Debatten zu tun. Das Interessante oder die offene Frage, auch für Jaspers offene Frage, ist, wie erklärt man das eigentlich? Also worauf, wie ist es zu erklären, dass da diese Parallelentwicklungen tatsächlich stattfinden? Und nachdem Jaspers ja nicht der Erste war, der das überhaupt entdeckt hat, diese These ist ja viel älter, aber er hat es prominent ausgeführt, geht er schon auf einige Erklärungsversuche ein in seiner Darstellung, die ihn aber, so habe ich letztes Mal auch gesagt, alle nicht befriedigen. Er sagt, die Frage ist eigentlich offen. Ich sage Ihnen nur einen Erklärungs- oder zwei solche Erklärungsversuche, die Jaspers nennt. Einer, der uns heute vielleicht gar nicht so fremd ist, sagt er, es gab eine Klimaerwärmung. Das war eine Zeit, wo die Landwirtschaft, wo die Produktivität und das Bevölkerungswachstum auch relativ stark wurde. Aber nur erklärt sich daraus eigentlich auch nicht, warum sie die alten Weltbilder verwerfen wollten unbedingt. Nicht? Oder eine andere, schon plausiblere These, Jaspers ist auch mit der nicht ganz zufrieden, ist eben die Entstehung der Städte. Und zwar in allen diesen drei Regionen. Stadt heißt organisierte Gesellschaft, stratifizierte Gesellschaft, hochgradige Arbeitsteilung, irgendeine Dominanz über das Umland und damit ein intensiverer Austausch über größere Entfernungen hinweg. Und das heißt immer auch eine Art von weltanschaulicher Auseinandersetzung mit dem, was die anderen denken. Das ist schon plausibler. Nur es ist immer noch nicht wirklich überzeugend, warum tatsächlich in dieser Zeit, und noch einmal wiederhole ich, was Jaspers gesagt hat dazu. Jaspers kennzeichnet diese Achsenzeit ja damit, dass er sagt, da entsteht der moderne Mensch. Sind nicht mehr alte Hochkulturen, wie die ägyptische oder die sumerische oder die Induskultur. Das sind nicht mehr von Mythen getragene alte Hochkulturen, die auch schon sehr hoch organisiert waren und teilweise Schrift verwendet haben, Ägypter beispielsweise, Sumerer auch, Assyrer und so weiter, sondern das ist der moderne Mensch in dem Sinn, dass es Individuen gibt, die wir benennen können, von deren Werk wir kennen, die zum Beispiel Konfuzius heißen, oder Yajnavalkya, einer der Autoren der Upanishaden, oder Thales von Milet. Und diese Individuen versuchen jetzt, die Welt rational zu erklären. Nicht mehr mythologisch, sondern rational zu beschreiben und zu erklären. Das nennt Jaspers die Entstehung des modernen Menschen, Zitat Jaspers, mit dem wir bis heute leben. Das setzt er in der Achsenzeit an, diese quasi geistesgeschichtliche Revolution oder Revolutionen in den verschiedenen Perioden. Im Übrigen möchte ich zu Ihrer Frage nach den möglicherweise gegenseitigen Einflüssen doch noch etwas sagen, was ich aufgrund der Beschränkung auf diese Periode später nicht mehr bringen werde. Später gibt es sehr viele gegenseitige Einflüsse. Also wenn einmal der Buddhismus in Indien auftaucht, dann geht das recht relativ schnell über die Grenzen Indiens hinaus. Und da gibt es dann Einflüsse, besonders nach der Zeit des Alexander, also des makedonischen hellenistischen Weltreichs, muss man für die damalige Zeit sagen. Da gibt es dann viele gegenseitige Einflüsse. Der Neoplatonismus, der griechische Neoplatonismus ist nicht mehr wirklich erklärbar ohne die indischen Einflüsse. Und die indisch-chinesischen Austauschprozesse sind sehr intensiv, einer der interessantesten Austauschprozesse in der Weltgeschichte, glaube ich. Der Buddhismus, der da in den Osten wandert und völlig andere Sprachgestalt und andere Gestalt überhaupt annimmt. Ja. Da sind dann die gegenseitigen Einflüsse viel stärker, als man das oft dargestellt hat früher. Sonst noch zum letzten Mal. Ich stelle nicht die Frage zum letzten Mal, sondern zur letzten Vorlesung. Nein, keine weiteren. Okay, dann gehe ich zum heutigen Thema. Und heute und in der nächsten Vorlesung möchte ich Ihnen, in Klammer sage ich gleich, dass ich das sehr oberflächlich eigentlich finde, was ich jetzt tue, ab jetzt, heute und nächstes Mal und übernächstes und überübernächstes Mal und überhaupt, also dass Sie sich schon bei anderen und auch in einigen dieser Texten sehr viel besser kundig machen sollten, als es hier der Fall ist. Also ich befasse mich heute mit Grundzügen der Philosophie im antiken China, im klassischen Zeitalter der chinesischen Philosophie. Kann man das überhaupt sagen? Kann man von chinesischer Philosophie sprechen? Darüber habe ich auch schon mal eine Bemerkung gemacht, möchte aber das noch etwas vertiefen. Das Wort, das heute in China verwendet wird, um das zu bezeichnen, was wir als Philosophie bezeichnen, ist nicht einmal 100 Jahre alt in China. Nicht einmal 100 Jahre alt. Es stammt vom Beginn des 20. Jahrhunderts, sind zwei Zeichen, die spricht man aus, ich kann nicht gut Chinesisch, aber ungefähr so spricht man es aus, Xie Sui. Und das sind zwei Zeichen, die bedeuten, das eine Zeichen bedeutet weise oder intelligent und das andere Studium. Beide Zeichen als solche sind uralt, die gehen auf vorklassische Zeit sogar zurück, insbesondere dieses Studiumszeichen. Aber die Kombination zu diesem Xie Sui hat man übernommen, haben die Chinesen übernommen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und zwar aus dem Japanischen. Und auch in Japan ist diese, in Japan spricht man das Tetsugaku aus, viel leichter als das chinesische Tetsugaku. Und sind die zwei gleichen Zeichen. Die Japaner haben diese Kombination gebildet um 1870 herum, dort ist es also etwa 30 Jahre älter, dieser Terminus. Und die Japaner bezeichneten damals damit, und sie bezeichnen heute meistens ausschließlich immer noch damit, die westliche Philosophie. Also das japanische Tetsugaku oder das chinesische Seshue ist eine Bezeichnung für westliche philosophische Traditionen, für das, was wir im Westen auch als Philosophie bezeichnen. Also Kant ist da oder Aristoteles oder der Existenzialismus und so weiter damit gemeint. Es ist also ein junges Wort zur Bezeichnung fremdkulturellen Denkens, nämlich des europäischen, und nicht des eigenen. Diese Wortgeschichte erzähle ich nur deshalb, weil man sagen kann, ja, dann gibt es ja doch nicht so etwas wie chinesische Philosophie. Dann ist ja vielleicht doch die Frage, ob man im strengen Sinn von Philosophie im antiken China überhaupt sprechen kann. Und da möchte ich drei ganz kurze Punkte dazu sagen. Erster Punkt, es gibt alte, und ich werde Ihnen ein paar kurz vorstellen, es gibt alte Texte in der chinesischen Literatur, die gehen eben auf diese Zeit um circa 500 oder 600 bis 200 vor Christi Geburt zurück. Es gibt chinesische Texte, die man eigentlich nicht anders bezeichnen kann als Philosophie. Das sind Texte, die die allgemeinste Aussagen machen, mit Hilfe sehr abstrakter Begriffe allgemeinste Aussagen machen über die Natur des Weltalls, über die Natur des Menschen, über die gerechte Gesellschaft und so weiter. Also über Themen, die wir in der Philosophie eigentlich auch bei uns durchaus ansiedeln müssen. Und diese Texte sind durchaus personal geprägt. Sie sind nicht irgendwie anonymes Liedgut oder Sprichwörter oder dergleichen, sondern es finden sich darin Argumentationen, Überlegungen, wie man etwas definiert, wie man allgemein Begriffe bildet. Ich habe letzte Stunde ganz am Ende so einen kleinen Text vorgelesen aus der mohistischen Tradition, wo es sowas gibt und dergleichen. Also Texte, wie wir sie auch bei den Vorsokratikern etwa antreffen oder bei den in den indischen Upanishaden. Sie sind also individuelle, schulmäßig auch organisierte Traditionen, die sich in diesen Texten ausdrücken. Es ist daher, glaube ich, zu diesem ersten Punkt kann man nicht sagen, dass die alten chinesischen Texte lediglich eine kollektive Weisheit im Sinn einer bloßen Ethnophilosophie oder einer Weisheitslehre oder dergleichen darstellen, sondern ich würde sagen, die sind eindeutig philosophische Texte. Ein zweiter Punkt, manchmal hat man auch bei Einführungen oder bei Literatur über chinesische Philosophie den Eindruck, da handelt es sich ausschließlich um Weisheit, beziehungsweise um eine Art von Grundlegung von Meditation oder dergleichen. Also etwas, was man im breitesten Sinn als erbaulich bezeichnen könnte. Viele dieser Texte sind überhaupt nicht erbaulich. Ich gebe Ihnen jetzt vorweg nur ein einziges Beispiel. Fast alle klassischen chinesischen Philosophen stellen sich die Frage nach der gerechten Gesellschaft. Was ist die richtige Ordnung der Gesellschaft? Das ist sozusagen ein Standardproblem für Sie. Und bei dieser Frage, was ist die gerechte Gesellschaft, gehen die meisten Autoren oder die meisten Texte davon aus, dass es eine Natur des Menschen gibt und dass diese Natur des Menschen nicht ganz eindeutig ist, sondern unterschiedliche Erscheinungsformen hervorbringen kann. Und dass ganz am Anfang, dass es einen Ursprung der menschlichen Gesellschaft gibt, bei dem alles richtig war. Das ist auch, oder bei dem alles ganz eindeutig war. Diese Frage nach dem Ursprung der menschlichen Gesellschaft hat eine Richtung der chinesischen Philosophie so beantwortet, dass behauptet wurde, Der Urzustand der Menschen war ein Kampf aller gegen alle. Bei Modi, dem Gründungsautor des Mohismus, an den ich jetzt denke, liest sich das so: Die ersten Menschen, da wollte ein Mensch dieses, ein anderer das, ein dritter was anderes, das schließt sich alles aus und sie bekämpften einander mit Feuer, Gift und Eisen. Also sie bekämpfen, ist ein Kampf aller gegen alle. Es ist die Frage, wie kommt man da heraus? Diese ziemlich radikale These von einem Ursprung, der gänzlich asozial ist, die menschliche Natur sozusagen an sich etwas ganz Asoziales, wie kommt man aus dem überhaupt heraus, ist dann die entscheidende Frage. Ich habe das jetzt nur genannt, weil es für mich immer ein Beispiel ist für die Radikalität, mit der sich diese alten Chinesen ihre Welt erklären wollten und weil es auch eine Idee ist, die in unserer eigenen europäischen Geistesgeschichte so eigentlich erst im Beginn der Neuzeit, also in der Frühzeit des Kapitalismus, wo auch Hobbes von einem Kampf aller gegen alle gesprochen hat, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf etc., das kennen Sie vielleicht. Das gibt es also in China sehr viel früher, und beim Mohismus hat sich das zu einer Theorie entwickelt, eines absoluten Pazifismus, eines geradezu militanten Pazifismus. Aber wiederum gibt es auch genau das Gegenteil, auch die Formel aus dem 20. Jahrhundert, vielleicht aus der Zeit des Ersten Weltkrieges vertraut, dass der Krieg ein neutrales Mittel zur Durchsetzung von Interessen sei, dass es aber wichtig sei, einen Krieg zu führen, der alle Kriege beenden wird. Also die Formel ist während des Ersten Weltkriegs in den USA aufgekommen, dass dies nun der Erste Weltkrieg, nämlich der Krieg zum Ende aller Kriege sei. Genau diese Formel ist auch eine altchinesische. Es gibt einen Krieg, der alle Kriege zu Ende führen wird und nachdem es keinen weiteren mehr brauchen wird, und diesen muss man gnadenlos und ohne Kompromisse führen. Also es sind keine wirklich nur erbaulichen Texte, die da vorkommen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, es bleibt immer noch die Frage, ob man heute Philosophinnen der Gegenwart in Asien oder im Westen, Lateinamerika oder wo auch immer, gute Gründe haben, sich mit der alten chinesischen Philosophie zu befassen. Also wem nutzt dieser Blick zurück in diese Vergangenheit? Einen guten Grund dafür sehe ich darin, dass die Reflexionen der klassischen chinesischen Philosophie tatsächlich zur Geschichte des philosophischen Denkens der Menschheit gehören. Es ist nicht bloß wegzustreichen. Sie sind nicht nebensächlich, sie sind durchaus das gemeinsame geistige Erbe der Menschheit. Wenn man sich also überhaupt mit historischen Ausformungen des Denkens beschäftigt, dann sehe ich keinen Grund, das zu ignorieren. Es gibt aber noch andere Gründe, und der wichtigste scheint mir doch der zu sein, dass diese klassischen chinesischen Autoren und Theorien heute, und nicht abnehmend, heute noch und immer wieder sehr aktuell sind für sehr viele Menschen und nicht nur in Ostasien. Also es weist wenig darauf hin, dass diese chinesischen Denktraditionen aus dem allgemeinen Chor der Weltsichten ausscheiden würden. So viel als Vorbemerkung. Haben Sie dazu Fragen oder Bemerkungen? Bitte, ja.
Um welche Zeit war dieser Modismus?
Ich komme heute eher auf die Leute zu reden. Ich bin wahrscheinlich nicht der Älteste. Ich komme heute zu reden auf den, ich schreibe das so, Daoismus. Sie können es auch mit harten T schreiben. Daoismus und datiere circa ab 60. Jahrhundert vor. Dann Konfuzianismus. Das ist auch gleichzeitig die wahrscheinliche chronologische Folge. Konfuzianismus. Sechstes, fünftes Jahrhundert. Und Modi reagiert auf den Konfuzianismus. Also Modi ist ein jüngerer Zeitgenosse des Konfuzius oder eine Generation später. Modi, der den Mohismus begründet, ist nicht vor dem 5. Jahrhundert anzusetzen. Und als letzte werde ich Ihnen vorstellen den Legalismus, den sogenannten Legalismus. Und dieser Legalismus, den schreibe ich deswegen auch chronologisch an die letzte Stelle, weil der sozusagen seinen wirklichen Höhepunkt und theoretische Ausformulierung im 3. Jahrhundert erfährt. Erst im 3. Obwohl gerade beim Legalismus zu sagen ist, dass es schon Texte gibt, auch aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, also sehr früh. Aber das in etwa ist die Reihenfolge dieser sogenannten Schulen, dieser 4 Schulen.
Sie sind die alle vor.
Alles vor natürlich, ja, ja, ist immer vor. Vor der allgemeinen Zeitrechnung, vor der heute allgemeinen Zeitrechnung, ja. Ja. Also man müsste, ich tue es dann ja auch ein bisschen in die chinesische Zeitrechnung einordnen, aber das ändert nichts an der Chronologie. Reicht Ihnen die Antwort vorläufig? Sie werden aber erst nächste Stunde hören, warum Modi reagiert. Ich sagte ja, reagiert auf den Konfuzianismus. Ich sage es wenigstens in einem kleinen Satz heute, jetzt schon. Der Konfuzianismus legt ein Modell vor, in dem die Gesellschaft geschichtet ist. Eindeutig. Es gibt Adel und es gibt Bauern und so weiter. Es sind nicht alle Menschen gleich. Modi vertritt und der Mohismus vertritt die Gleichheit aller. Das ist eine deutliche und eine aggressive Reaktion auf die damalige gesellschaftliche Ideologie. Okay. Ja, sonst Fragen bis hierher? Gut, dann gehe ich weiter und sage zunächst etwas über das Geschichtsbild, das die Chinesen selbst von ihrer Geschichte entworfen haben. Und dazu nenne ich auch den Historiker, auf den ich mich da stütze. Ich kann nichts machen, die Tafel. Ich habe das gemeldet, aber was nützt? Circa 100 Uhr. Nach unserer Zeitrechnung oder zur Zeit des dritten Kaisers der östlichen Han-Dynastie, circa 100 vor nach unserer Zeitrechnung, hat der damalige Hofhistoriograf, der kaiserliche Geschichtsschreiber, der in etwa der Funktion eines Innenministers, Außenministers und Bildungsministers in unserer Regierung in einer Person entsprechen würde und dem sämtliche Akten zur Verfügung standen, seit langem gesammelte Akten. Dieser Sima Qian hat eine Geschichte des Chinas, also des Kaiserreichs, so hat man es damals auch schon in etwa genannt, in unserer Terminologie geschrieben, und nach dieser Geschichte des Sima Qian sind nach dem Modell dieser Geschichte des Sima Qian sind später und bis heute, bis ins 20. Jahrhundert, immer wieder die Standardgeschichten der sogenannten Standardgeschichten der darauf folgenden Dynastien verfasst worden. Und auf den stütze ich mich jetzt. Dieser Sima Qian schildert eine Urzeit, eine Entstehungszeit der Gesellschaft. Und da kommt er auf die wichtigsten Kulturtechniken zu sprechen. Und diese wichtigsten Kulturtechniken sind die Seidenrappenzucht, die Metallverarbeitung und die Schrift und der Reisanbau. Alle diese wichtigsten Kulturtechniken, die die Gesellschaft gebildet haben nach Sima Qian, sind von bestimmten namentlich genannten Heroen erfunden worden. Also der gelbe Kaiser hat die Schrift erfunden und die Frau des gelben Kaisers hat die Seidenraupenzucht erfunden. Das liegt in der Urzeit. Es gibt keine Erinnerung für Sima Qian in seiner Tradition, dass da irgendetwas von außen gekommen wäre, dass man irgendetwas übernommen hätte oder dergleichen. Wenn Sie das mit frühen, sagen wir mal, griechischen Historikern vergleichen, dann ist das sehr auffallend. Das ist eine rein chinesische Geschichte. Da gibt es keine Erinnerung an Wanderungen oder irgendetwas dieser Art. alle Kulturtechniken werden namentlich Heroen des eigenen Volkes zugeschrieben. Diese Heroen, der zweite Punkt bei Sumacen auffallend, diese Heroen des Altertums werden zu einer Art von Halbgöttern. Also das sind nicht nur einfach der gelbe Kaiser und der und jener Kaiser, spätere oder so, als Personen, sondern jeder von denen verkörpert eine bestimmte Tugend, ein Ideal des Menschseins. Wobei diese Tugenden sehr unterschiedlich sind. Der eine ist besonders tapfer und kriegerisch und der andere ist besonders bedürfnislos und fleißig und so weiter. Das sind unterschiedliche Ideale, aber jedes Ideal wird auch wieder verkörpert mit einem bestimmten Namen. Und diese Namen sind dann auch die Vorbilder für die einzelnen Philosophenschulen. Also die Daoisten haben ein anderes Ideal und andere Vorbilder als die Konfuzianer oder als die Mohisten. Dritter Punkt. Das Altertum selbst wird als eine Art goldenes Zeitalter dargestellt. Und zwar in dem Sinn, wie das auch in dem berühmten Gedicht von Ovid der Fall ist beim goldenen Zeitalter, nämlich es gab keinen Streit und es gab keine Richter. Und niemand hat mehr gehabt als ein anderer. Sie waren gleich und es gab keine Richter. Die einzige Ausnahme von dem, was ich jetzt sage, sind eben die Mohisten. Modi sagt, nein, es war ganz anders. Am Anfang waren eigentlich die Menschen wie Raubtiere und so ähnlich wie bei Hobbes. Die Wölfe kommen auch bei Modi. Bei ihm sind es der Bär und der Löwe, glaube ich. Der Bär kommt jedenfalls vor. Also diese Raubtiere, die sind ganz widerlich zueinander, was sie ja in Wirklichkeit vielleicht gar nicht sind, aber bei solchen Storys dann immer werden. Alle anderen Richtungen sprechen von einem goldenen Zeitalter. Es war schon einmal alles richtig und eigentlich sollten wir dort wieder hin. Vierter Punkt des allgemeinen Geschichtsbilds bei Sumacen. Es zeigt sich aus der bisherigen Geschichte, dass es eine Folge von Dynastien ist, von Regierungsformen und Regierungsprinzipien. Das ist die eigentliche Geschichte des chinesischen Volkes und dass diese Dynastien immer eine bestimmte Tugend repräsentieren, die ihr bestimmtes Gegenteil hat und dann eine Verfallsform herausbildet, sodass sie von einer anderen Dynastie abgelöst wird. Also er schildert insgesamt bisher Xia, Shang, Zhu, Qin und Han 5 Dynastien. In der 5. lebt er selbst und fragt sich nun, geht das endlos so weiter, dass einfach immer Dynastien einander ablösen nach einer bestimmten Zeit oder wie ist das? Und kommt zu dem Ergebnis, nein, es geht nicht endlos weiter, weil es gibt auch nicht endlos viele Staatsideale, sondern es gibt nur 4. Und das 5. ist dann die Wiederholung schon wieder des 1. Also es gibt einen Zyklus von dynastischen Aufstieg und Verfall und den will er auch zeigen. Ja, das sind mal das Allgemeinste, was man da sagen kann über das Geschichtsbild des Sumacen. Ich habe schon gesagt, dass es mehrere Dynastien sind. Um welche handelt es sich? Also was weiß ein Hofhistoriograf um das Jahr 100 vor Christi Geburt in China über die Vorgeschichte? Und wie verlässlich ist das Wissen? Das ist jetzt meine weitere Frage. Was weiß er? Er weiß, oder mindestens schildert er, dass um das Jahr 2300 eine Dynastie aufgetreten ist, die Gesellschaften am oberen gelben Fluss, am Huanghe, bis zum Yangtze, sagt man auf Deutsch meistens, Yangchang, organisiert hat. Und das war die Xia, nennt er sie? Xia-Dynastie. Wenn ich das so aufschreibe, dann finden Sie das in, besonders in älterer Literatur anders geschrieben, nämlich so. Das sind unterschiedliche Umschriftformen des Chinesischen. Das ist die Schreibweise, wie sie jetzt in der, in der Volksrepublik schon seit 30 Jahren und zunehmend auch in der westlichen Literatur verwendet wird und die ich auch verwende. Also ca. 2300 setzt er an die Entstehung eines geordneten Staatswesens. Und worauf hat sich das gestützt, diese Xia-Dynastie? Auf guten Glauben, auf gegenseitiges Vertrauen. Good faith heißt das auf Englisch. Aber sie hat dann auch ihre Verfallsform und ihre Kehrseite, dieses gegenseitige Vertrauen, nämlich in der Derbheit, in der Distanzlosigkeit könnte man vielleicht übersetzen. Das war nicht ritualisiert, das war nicht institutionalisiert, sondern alle Verhältnisse beruhten sozusagen auf persönlichem Vertrauen. Das hat eine andere Dynastie dann auf den Plan gerufen im 16. bis 11. Jahrhundert. Also 16. bis 11. Jahrhundert sind die Shang anzusetzen. Und ich referiere ab hier nicht mehr nur nach Sima Qian. Lange Zeit hat man sogar geglaubt, dass er das erfunden hat, diese Xia-Dynastie, aber sehr vieles von dem, was Sima Qian, eigentlich das meiste, was er da berichtet aus der Vorzeit, ist inzwischen durch archäologische Funde auch bestätigt worden. Er war sehr informiert eigentlich. Und diese Shang-Dynastie vom 16. bis 11. Jahrhundert hat eben gerade diese Derbheit der Xia durch ein Prinzip ersetzen wollen, der Staat sei auf Verehrung, auf Pietät gegründet. Verehrung des Höherstehenden, Verehrung der Ahnen vor allem, das sei das Wichtigste. Aber auch dieses Prinzip kennt sein Gegenteil und dieses Gegenteil war dann bloßer Aberglaube, Magieformen. Die Verehrung kippt um in Magie. Aus der Shang-Zeit sind die ersten schriftlichen Zeugnisse der chinesischen Tradition erhalten. Und zwar sind das Orakelsprüche. Und es gibt tausende von Funde von solchen Orakelsprüchen. Das war ein blühendes Orakelwesen damals. Und zwar hat man das Orakel, es gab mehrere Formen des Orakels, so wie es auch noch aus dem I Ching bekannt ist, mit Strohhalmen und dergleichen. Aber das, was sich am besten erhalten hat, sind die Schildkrötenpanzer, Orakel. Schildkrötenpanzer, die man ins Feuer geworfen hat oder auf Kohlen gelegt und die dann Sprünge bekommen haben. Und die Sprünge wurden dann gelesen von den Priestern oder von den Deutern des Orakels. Um diese Sprünge auf den Schildkrötenpanzern zu lesen, hat man sie auch nachgezeichnet oder nachgezogen oder etwas deutlicher gemacht, wie das ja bei Orakeln häufig notwendig ist. Und das sind auch die ersten nachweisbaren Texte oder Schriftzeichen. Also der Aberglaube, sagt Sima Qian, der da um sich greift, was auch einen Glauben an das Wirken von Göttern und Geistern impliziert, etc., das hat die Shang dann eigentlich schwach gemacht, sodass sie überwunden wurden im 11. Jahrhundert von den Zhou. Also 11. bis 3. Jahrhundert. Und damit sind wir in der Zeit, in der die Entstehung der Philosophie anzusetzen ist. Die Zhou oder auch ältere Umschrift Zhou-Dynastie. Nein, das sind Kriegszüge. Also das sind Schlachten und organisierte. Ja. Das war nicht friedlich und es hat sich auch nicht einfach nur so abstrakt das Prinzip geändert, sondern auch die Besitzverhältnisse etc. Aber es hat innerhalb des Chinesischen stattgefunden, innerhalb der Han. Ja. Nicht friedlich. Und diese Zhou-Dynastie, die ja sehr lange ist eigentlich, wenn Sie schauen, 11. bis 3. vorchristliches Jahrhundert, die hat sogar ein wirkliches Datum, 256 vor, sozusagen das offizielle Ende der Zhou-Dynastie. Diese Zhou-Dynastie ist die Zeit, in der die Philosophie entsteht, aber erst in der zweiten Hälfte. Vom 11. Jahrhundert bis in das Jahr, da gibt es ein Jahr, 700, das habe ich mir hier nicht aufgeschrieben, quasi im 8. Jahrhundert, ist es eine tatsächliche sozusagen Oberhoheit eines Zhou-Kaisers und unter dem Prinzip, so heißt die englische Übersetzung, Refinement, Burton hat das so übersetzt bei Sima Zhen, oder auf Deutsch Verfeinerung, nämlich das Ritual wird entwickelt und die genaue Befolgung von offiziellen und inoffiziellen Regeln wird herausgearbeitet. Aber auch das, sagt Sima Zhen, führt wiederum zu einem Verfall, zu einer Verfallsform, nämlich das Ritual des Umgangs miteinander wird zur hohlen Schau, also zur bloßen Show, die nichts mehr bedeutet und die Rituale werden nicht mehr wirklich eingehalten. Das kann ich Ihnen gleich ein bisschen illustrieren an einem Denker der Zeit. Nach dem 8. Jahrhundert, also in dieser Zhou-Zeit, entstehen dann viele kleine Staaten, zum Beispiel der Staat Lu oder der Staat Qin oder der Staat Wei und so weiter. Die kommen alle vor in den klassischen Texten. Und diese vielen kleinen Staaten konkurrieren miteinander und wollen jeweils auch die Oberhoheit und die Einheit wiederherstellen. Das ist dann die Zeit der streitenden Reiche zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 3. Jahrhundert, Zeit der streitenden Reiche, und das ist gewöhnlich, was man als die Entstehungszeit der chinesischen Philosophie bezeichnet, Zeit der streitenden Reiche. Aber ich sagte, kann Ihnen das ganz kurz illustrieren, diesen Übergang von einem Ritual sozusagen zu einer hohen Show, nämlich Konfuzius, der ist sicher einer der bedeutendsten, besonders später sehr bedeutsam gewordenen chinesischen Philosophen war. Konfuzius hatte eine fixe Idee. Eine seiner fixen Ideen war, dass man die Welt eigentlich retten könne oder zumindest es zur Rettung der Welt notwendig ist, wenn man die richtigen Namen verwendet für die Dinge. Er sagt, vieles an, oder Grundlegendes an den Missständen seiner Zeit hat darin seinen Grund, dass man etwas mit dem falschen Namen bezeichnet. Man bezeichnet jemanden als Kaiser, der aber keiner ist. Er hat nicht die Eigenschaften eines Kaisers, also das muss ich aufzeichnen, der war, ne? Das ist ja das. Das ist das, so wird der genannt. Eine Person, Wang, wird der genannt. Und was soll der tun? Das sieht man ja, was der tun soll. Der soll Himmel, Erde und den Menschen verbinden. In eine. Und zwar, das ist ein Jadestück, auf eine geordnete Weise, auf eine schöne Weise. Ja? Das soll er tun, der Wang, der Kaiser. Aber der wirkliche Herrscher, der da herrscht in Lu und in Wen und in Qin, der bezeichnet sich als Wang, ist aber keiner, weil er sich überhaupt nicht kümmert um seine Untertanen, weil er seine Pferde lieber hat als seine Untertanen etwa und so weiter, weil sie ausnützt und so. Er ist kein der richtige, also der Wang, der sich so bezeichnet, ist kein richtiger Wang. Oder viele andere Zeichen, und Konfuzius liebte offensichtlich einige Zeichen, besonders einige dieser Namen, und sagte, die haben was, die sagen was aus und die muss man in ihrem richtigen Sinn wiederherstellen. Die muss man richtig verstehen. Also die Richtigstellung der Namen, the justification of names heißt es auf Englisch, die Richtigstellung der Namen, der Bezeichnungen ist eine ganz wesentliche Sache. und die das verhindern würde, diese hohle Show. Ich gehe weiter in der Reihe der Dynastien, was ja Sun Yat-sen auch noch tut und weil es selbst, weil es noch in seiner Vergangenheit liegt. Nach dem dritten Jahrhundert, also im dritten Jahrhundert, siegt eine dieser chinesischen Teilstaaten über alle anderen. Und zwar ist es ein westlicher Staat, der Staat der Qin. Von dem kommt auch unser Name China. Genauer gesagt 200. Ja, auch so genau ist es auch wieder nicht, weil 256 findet zwar die letzte Schlacht statt zwischen Qin und dem letzten anderen Staat, aber erst nach 221 bezeichnet sich der Herrscher als Kaiser von China. Sie kennen diesen Herrscher wahrscheinlich. Das ist der erste, der diesen Titel trägt. Qin Shi Huang Di. Haben Sie ihn schon einmal getroffen? Wer kennt ihn? Qin Shi Huang Di. Woher kennen Sie ihn?
Aus einem Film.
Aus einem Film, ja. Kennt ihn jemand noch von woanders her aus einem Film? Sie kennen ihn sicher. Sie haben ihn nur wieder verdrängt oder was? Sie kennen ihn. Das ist, kennen Sie diese, ja?
Ist das der mit dem Terrakotta-Figur?
Genau. Der mit diesem unterirdischen Grab und diesem ungeheuer viel, mit dieser Terrakotta-Armee, dieser übermenschlich großen, ja. Das ist der Qin Shi Huang Di. Qin heißt einfach der Staat Qin. Ja, und den schreibt man dann in dieser Umschrift so. Und das ist die kürzeste Dynastie, die überhaupt je China, die kürzeste Zeit, wo überhaupt je eine Dynastie in China geherrscht hat. Nämlich Qin Shi Huang Di nennt sich so als, das heißt auch, wenn man die einzelnen Teile übersetzt, wirklich erster Kaiser von China. Kaiser übersetzt nicht mit als Cäsar, sondern als Augustus, ungefähr so ist Shi. Qin Shi Huang Di, Huang heißt Augustus und Shi ist der Erste. Und der Zweite, sein Sohn, hieß dann Qin Erhuang Ti, also der zweite Kaiser von China, und so sollte das weitergehen, die Reihe bis 10.000, was immer die chinesische Metapher für unendlich ist, 10.000, aber es gibt keinen dritten mehr. Also der zweite wurde bereits durch einen Aufstand gestürzt, die Reihe hat also sehr schnell geendet, nur die Bezeichnung ist symbolisch und wichtig. Da tritt eine Figur auf, die nicht mehr als Person, der heißt nicht Franz Josef der Erste oder Maria Theresia oder sonst so einen Eigennamen, sondern der hat nur einen Funktionsnamen und eine Nummer. Und als solcher hat er sich auch verstanden. Das war ein Ausdruck der Staatstheorie seiner Zeit, die er auch selbst sehr vertreten hat, des Legalismus. Der Legalismus, die Person tritt vollständig hinter die Funktion zurück. Nun ist aber diese Qin-Dynastie von 221, wo sich der Kaiser so nennt, bis 206 unserer Zeitrechnung, also nicht einmal 20 Jahre hat das gedauert. Das ist eine Katastrophe sozusagen. Da hat sich nichts, nichts Positives entwickelt. Und Sun Yat-sen, der Historiker, der dann schon in der nächsten Dynastie lebt, der will das erklären. Wie kommt es zu derartigen Katastrophen? Und der Hauptgrund der Katastrophe der Qin-Dynastie lag im Legalismus. In ihrer Weltanschauung des Legalismus, vor allem in der Staatstheorie des Legalismus, wobei ich das auch nächste Woche etwas ausführlicher bringen möchte, aber nur mit ein paar Hinweisen. Der Legalismus sieht vor, dass es nichts gibt, was Normen setzt, als das gesatzte Recht, als das Gesetz, und zwar das Strafgesetz. Das Strafgesetz muss auf alle Lebensbereiche für alle Menschen gleich angewendet werden, gleicherweise gelten. Und nichts außer dem Strafgesetz soll die Menschen in irgendeiner Weise lenken oder motivieren. Was kommt sonst noch in Frage, was Menschen lenkt oder motiviert? Naja, Traditionen, Herkommen, Weltanschauungen und alles das soll es nicht mehr weitergeben. Der Legalismus sieht vor, sozusagen die Gesellschaft auf vernünftige Weise zu ordnen, endgültig zu ordnen, ausnahmslos zu ordnen und keinerlei Abweichungen mehr zuzulassen. Also was das impliziert, darauf komme ich dann später zurück. Und Sima Chen, der Historiker, sagt, naja, deswegen sind sie eigentlich zugrunde gegangen, die Jin. An diesem ihrem Prinzip sind sie zugrunde gegangen, nicht an äußerer Bedrohung, sondern an diesem ihrem eigenen Prinzip. Er zählt dann die Ursachen auf, wieso es zum Volksaufstand gegen die Jin gekommen ist. Und es sind lauter solche Ursachen, die Ausmerzung der anderen, der vielen Traditionen, die Ausbeutung und vollkommene Organisation, strafgesetzliche Organisation des gesamten gesellschaftlichen Lebens, das hat dann zum Untergang geführt. Die Jin haben also einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben die Reihe nicht richtig fortgesetzt. Jetzt aber, in der Han-Dynastie, in der Sima Chen selbst lebt, Han, und die Han ist ja nun wirklich eine stabile Dynastie gewesen, also drittes Jahrhundert, Beginn des dritten Jahrhunderts vor, bis zweites Jahrhundert nach, also 400 Jahre ungefähr.
Ja, nein. Ja,
keine Rechte. Die Qin, das sind ja nur 20 Jahre, nicht einmal 20 Jahre. Also da kann man sagen 221 bis 206 vor. Ja. Ja, auch im dritten Jahrhundert, aber eigentlich eine sehr, sehr kurze Zeit. Eben nur zwei Kaiser, nicht einmal zwei Regierungsperiode.
Ja. Also die Kinder wurden abgelöst durch einen Aufstand.
Ja.
Ja. Die anderen haben sich in ihre Städte abgelöst.
Ja, das sind Feudalkämpfe, die früheren. Aber das ist ein Volksaufstand, der eigentlich sehr schnell, sehr erfolgreich war und mit nicht riesigen Potenzen dahinter. Von vornherein. Da ist ein Volksaufstand.
Wir haben sich dagegen gewehrt, dass die Tradition mal geschafft.
Also wogegen dieser Aufstand sich gewehrt hat, das listet der Sima Chen auch auf. Ich habe es mir jetzt nicht notiert und auch nicht noch einmal nachgelesen. Aber er hat da so eine schöne Aufstellung. Ich lese es vielleicht nach, wenn es sich zeitlich ausgeht, sage ich es nächstes Mal. Er sagt, als die Qin haben ein Reich organisiert, das ging vom heutigen Pyongyang, also der Hauptstadt Nordkoreas, bis zum heutigen, wie heißt die Hauptstadt Südvietnams jetzt? Die hat sich in meiner Lebenszeit ein paar Mal, wie heißt? Nein, Seoul ist Südkorea. Südvietnam. Also von Korea bis Vietnam. 17 Provinzen waren das. Das war eine riesige Erstreckung, das ist ein wirklich riesiges Gebiet. Und im Westen haben sie schon, sind sie auf Araber oder Turkvölker gestoßen, sehr weit nach Westen ebenfalls, also weit über Tibet hinaus. Ein riesiges Gebiet. Und um dieses Gebiet zu kontrollieren, haben sie alle möglichen Zentralisierungsmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel das Gesetz erlassen, dass alle Straßen gleich breit sein müssen, damit überall die gleichen Wagen etc. etc. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Und in dieser Situation, sagt Sima Chen, ist ein Feldherr nach Süden gezogen und wollte dort sich selbst aber zum Kaiser ausrufen, was er nicht gesagt hat offiziell, sondern er hat für sein Heer verlangt vom Kaiser, dass ihm 30.000 junge Frauen geschickt werden für seine Soldaten. Und der Kaiser hat das aber nicht getan, sondern hat ihm nur 10.000 geschickt. Nur 10.000. Ja? Jetzt waren alle unzufrieden. Die Soldaten und deren Befehlshaber, als auch die Leute, deren Frauen oder Töchter zwangsrekrutiert wurden und da in den Süden deportiert wurden für die Armee. Also alle waren unzufrieden und Sima Qian sagt das dann so, das ist immer sehr, sehr kurz, und da waren 6 von 10 Haushalten zum Aufstand bereit. Ja? Dann 7 von 10 Haushalten waren zum Aufstand bereit, als die große Mauer geschlossen wurde. Die Mauersysteme, die es schon gab vorher, wurden unter Sima Qian, Qin Shi Huangdi geschlossen, zu einem geschlossenen Mauersystem mit Zwangsarbeitern und Leuten, die aus verschiedensten Gründen zum Mauerbau verurteilt wurden, deportiert wurden nach Norden. Und da waren 7 von 10 Haushalten zum Aufstand bereit. Und dann hat er ein Edikt erlassen, wonach es keine Chroniken von Lu, von Wen, von Lei, Wei und so weiter mehr geben darf, sondern nur noch die Chronik von Qin, seines eigenen Landes, und wonach alle dieselbe Schrift verwenden müssen. Das ist die heutige chinesische Schrift, alles im Quadrat geschrieben, vorher gab es viele verschiedene, und wonach es keine konfuzianischen und daoistischen und sonstigen Bücher mehr geben dürfe im Reich, außer Bücher über Landwirtschaft, über Weissagungslehre und über Medizin. Die waren ausgenommen. Alle anderen Bücher mussten abgeliefert werden und wurden angeblich verbrannt. Das stammt aus 217 vor, dieses Bücherverbrennungsedikt. Und da, sagt Sima Qian, waren 8 von 10 Haushalten zum Aufstand bereit. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was dann den Ausschlag gegeben hat, dass 9 bereit waren. Jedenfalls ging das dann so schrittweise und relativ schnell, in relativ kurzer Zeit. Also Qin war eine Erfolgsgeschichte bis zur Zentralisierung, bis eine unglaublich gut organisierte Staatsmaschinerie, aber nicht mehr als sie etabliert war. Da ging es relativ schnell bergab. Gut. Ich wollte eigentlich um 14.15 Uhr schon etwas weiter sein. Aber ja, haben Sie dazu Fragen?
Ja. Auf welchen Prinzipien haben diese zwei letzten Dynastien aufgebaut?
Die meinen Sie jetzt Qin und Han?
Ja.
Diese zwei? Naja, da richte ich mich wieder nach Sima Qian, nach dem Selbstverständnis sozusagen. Also Qin hat jedenfalls einen Missgriff getan und hat sich auf keines dieser vorherigen, die wollten ganz neu anfangen. Die haben den Rhythmus noch nicht, die wussten das noch nicht. Das hat ja erst Sima Qian dann herausgefunden, dass es da eigentlich einen Rhythmus gibt. Die wussten das nicht und haben sich daher nur auf die Organisation verlassen. Die sind sozusagen außerhalb der Debatte. Han hingegen, seine Dynastie, in der er selbst lebt, die sagt er auch, solche Werke werden ja immer auch in einer gewissen Hoffnung geschrieben oder eine Propaganda-Funktion haben die. Seine eigene, die Han-Dynastie, die schließt wieder am ersten an. Die hat die Erfahrungen der letzten Dynastien, aber sie schließt wieder am ersten an. Sie ist auf Vertrauen gebaut. Ja? Tatsächlich muss man sagen, dass die Han-Dynastie fast alle Reformen der Qin, dieser kurzfristigen Qin-Herrschaft, übernommen hat. Nicht einmal die Bücherverbrennung haben sie abgeschafft. Für mehr als 30 Jahre hat das auch noch stattgefunden. Aber theoretisch oder ideologisch sind sie eben wieder so wie vom Anfang. Ja. Sonst noch Fragen dazu? Gut, dann gehe ich zu dem Punkt über. Es entstehen also in der Zeit der streitenden Reiche, also in der späten Dynastie, Spätzeit der Zhou-Dynastie, die sogenannten Jias. Also es war ein damals schon, nicht erst in der Zeit von Mao, gebräuchlicher chinesischer Ausdruck, dass 100 Schulen blühen sollen. Und lasst 100 Schulen blühen, sozusagen. Es gibt so vielfältige Schulen des Denkens, Jia wird das auf Chinesisch genannt, Schulen, und die sind alle nebeneinander. Und die sind in der Zhou-Dynastie eben aufgekommen. Nur die vier wichtigsten oder die vier nachhaltigsten stelle ich Ihnen vor, mit Konfuzianismus, Taoismus und dergleichen. Das ist also in der Zeit der streitenden Reiche. Wer waren die Philosophen insgesamt? Was war das überhaupt für eine Gruppe oder wie war die politische Situation? Die habe ich schon kurz erwähnt. Es gab diese relativ kleinen Zentralstaaten und relativ großflächigen und auch bevölkerungsreichen Randstaaten. In den kleinen Zentralstaaten sind Akademien entstanden, gibt es ein differenziertes Beamtenwesen und es gibt einen verarmenden Feudalstand. Die Städte entwickeln eine Art von Bürgertum, sodass die Adeligen oder die Feudalherren der aus der Shang-Zeit stammenden verarmen. Und eigentlich alle oder die meisten dieser Philosophen, die wir namentlich kennen, stammen aus dieser Schicht, aus einer gebildeten Schicht, die mit der Verwaltung des Landes oder des Staates vertraut war oder zu tun hatte, aber aus einer feudalistischen, verarmenden Familie stammten. Konfuzius ist ein beste Beispiel wahrscheinlich dafür, aber auch Mencius, Xunzi, die Konfuzianer sind in der Regel so einzuordnen. Was tun sie, diese, die wir Philosophen nennen, in China? Worauf reagieren sie? Jetzt gehe ich also wieder da zurück. Von Qin und Han ist noch nicht die Rede. Es ist die Zeit dieser streitenden Kleinstaaten, der Nachfolgestaaten des Zhou-Imperiums. Und was sich da entwickelt hat, ist Privateigentum an Grund und Boden. Bei den Shang gibt es noch kein Privateigentum, aber in der Zhou-Zeit entwickelt sich Privateigentum an Grund und Boden. Es entwickelt sich ein Geldwesen. Und so wie es mir oft passiert, denke ich daran, wenn ich das sage, es entwickelt sich Geldwesen, dann denke ich daran, der erste philosophisch regierte Staat in der europäischen Geschichte auch das Geld erfunden hat. Das war in Süditalien die Pythagoreer. Die Pythagoreer haben nicht in Tarent, sondern nein, war auf der nicht auf der Insel. Aber jetzt auch in China entwickelt sich das Geldwesen etwas sehr Abstraktes. Also die Abstraktion des Wertes wird gesellschaftsbildend und das war auch gleichzeitig. Und eine weiträumige Wirtschaft, arbeitsteilige Gesellschaft und damit Spezialisierung. Ein fester Beamtenapparat. Es gibt einen festen Beamtenapparat, der auch schon seine standardisierten Ausbildungsgänge hat in dieser Zeit. Und das ist in vieler Hinsicht neu. Und es gibt verschiedenste Reaktionen, auch geistige Reaktionen auf diese neuen Entwicklungen. Eine Reaktion ist zum Beispiel, dass eine technik- und staatsfeindliche Haltung überhaupt entwickelt wird. Technik und Herrschaftsinstitutionen sind an sich etwas Negatives für Taoisten. Also im Taoismus, warum man den so nennt, sage ich jetzt auch nicht, aber im Taoismus findet man eine sehr ausgeprägte Technikskepsis, weil das die menschliche Natur verfälscht und auch eine anarchistische oder eine staatsfeindliche Ideologie. Das ist eine Möglichkeit, zurück zur Natur, Rückzug aus öffentlichen Ämtern. Der angebliche Verfasser des berühmtesten Werks des Taoismus, des frühen Taoismus, nämlich Lao Tse oder Lao Dan, wie er genannt wurde, dieser Lao Tse soll ein Beamter gewesen sein und dieses aber nicht mehr ausgehalten haben und deswegen emigriert sein. Und auf dieser Emigration habe er sein Tao Te Ching verfasst. Ich komme darauf nächstes Mal. Wäre eine Reaktion. Eine andere Reaktion, wir müssen die Verhältnisse wiederherstellen, die schon einmal existiert haben im Altertum, die aber ideal waren, und das ist die konfuzianische Reaktion auf die Neuerungen. Allerdings geht Konfuzius nicht mit dieser Maxime, die Richtigstellung der Namen, die Richtigstellung der Verhältnisse, nicht auf das ganz alte Altertum zurück, sondern auf den Beginn der Zhou-Zeit. Also sein Vorbild ist nicht der gelbe Kaiser oder irgendwer im fernen Altertum, sondern der Herzog von Zhou. Der hat die Dinge richtig geordnet und so sollte es auch wieder sein. Das ist also eine rückwärtsgewandte Moderne. Das ist eine zweite Reaktion. Eine dritte Reaktion auf diese Umwälzungen auch gesellschaftlicher Art stellt der Mohismus dar, der fordert, alle Menschen sollen gleich sein. Es soll keine Ungleichen geben, und zwar alle Menschen. Also nicht nur die Chinesen, sondern auch die, die nördlich der Mauern wohnen und immer wieder mit ihren Pferden da herunterkommen in die Reisfelder und da Verwüstungen anstellen. Auch die soll man lieben. Modi verlangt eine allgemeine Liebe und er geht so weit, dass er sagt, das ist das Natürlichste von der Welt. Es ist viel natürlicher, jemanden zu lieben, als ihn zu bekämpfen. Und wenn man Menschen dazu bringen kann, dass sie in den Krieg ziehen, dann wird man sie doch wohl hoffentlich auch dazu bringen können, sich zu lieben gegenseitig. Und wenn man sie dazu zwingen muss oder bestrafen muss, dann ist es immer noch gut. Also die Liebe muss, die allgemeine Liebe muss durchsetzbar sein. Eine Utopie, die Schaffung einer Gesellschaft von Gleichen. Details vielleicht nächstes Mal. Und eine vierte Reaktion ist eben, dass alle diese Differenzen innerhalb der Gesellschaft nur dadurch aus der Welt geschafft werden können, dass man vernünftige, wirkungsvolle Gesetze schafft, die für alle gleich sind. Das ist die legalistische Option. Vernünftige, wirkungsvolle Gesetze, die für alle gleich sind. Wirkungsvoll sind Gesetze dann, wenn sie nicht angewendet werden müssen. Ich nehme da etwas vorweg, was ich dann auch nächstes Mal nochmal bringen werde. Es ist immer wieder auch schon damals von den Konfuzianern gesagt worden, diese Gesetze der Legalisten sind ja vollkommen unadäquat. Ein Gesetz zum Beispiel sah vor, dass wenn jemand den Kehricht aus seinem Haus auf die Straße schüttet, also einfach aufkehrt und hinausgibt auf die Straße, dann soll ihm eine Hand abgehackt werden. Und Li Su, der Minister des Qin Shi Huang Ti, hat auf diese Kritik erwidert, das muss man nur einmal anwenden. Und man muss sicherstellen, dass alle wissen, dass es angewandt wird. Dann wird das nur einmal notwendig sein. Es ist also ein effizientes Strafgesetz notwendig und sie haben einige Maßnahmen tatsächlich so durchgeführt in diesem Sinn, dass auch der Theorie entsprochen wurde. Ja, und was tun nun diese Philosophen? Sie gründen Schulen. Das heißt, tun etwas ganz Ähnliches, wie das auch in Griechenland etwas später geschieht. Sie versammeln sozusagen Schüler, die wiederum Politiker werden oder Beamte werden. So tut das Konfuzius. Der zieht eigentlich herum. Konfuzius führt ein Wanderleben, den hat es nirgendwo lange gehalten. Oder sie sind Beamte und Schreiber, wie Lao Tse, das habe ich schon gesagt. Oder politische Berater, Mencius, jetzt habe ich einige Namen schon genannt und schreibe sie vielleicht doch auf. Weiß nie, wie ich Lao Tse schreiben soll. Also ich schreibe ihn so, wie die Chinesen schreiben, Lao Tse. Aber Sie wissen, da wird ganz verschieden geschrieben und auf der Literaturliste, die ich auf die Homepage gesetzt habe, habe ich gesehen, dass das Tao Te Ching unter 3 oder 4 verschiedenen Namen sozusagen Verzeichnis ist, Lao Tse, Lao Tse, Lao Tse und so weiter. Also Lao Tse habe ich genannt, Kung Tse oder Konfuzius. Und jetzt wollte ich einen dritten nennen, Modi habe ich auch schon öfter genannt, Modi oder Mozi. Und jetzt wollte ich einen weiteren Konfuzianer nennen, Mencius. Und Sie merken, dass Konfuzius und Mencius lateinische Namensformen sind und das liegt daran, dass sie seit dem 17. Jahrhundert in Europa bekannt und übersetzt sind, Texte von Konfuzius und Mencius, was nicht der Fall war bei Lao Tse und nicht der Fall bei Modi. Und jetzt nenne ich noch einen, das ist der wichtigste von den legalistischen Theoretikern, Han Fei. Also diese beiden, Mencius und Han Fei, sind Politikerberater und zwar immer kommen auch, sie werden auch als solche eingeladen, sie werden zur Beratung von Königen eingeladen. Das ist alles in der Zhu-Dynastie. Ich kann eigentlich die anderen wieder weglöschen, das war ja nur für Machens Darstellung. Das ist alles in der Zhu-Dynastie und das ist alles in der Zeit vom 5. bis 3. Jahrhundert vor, in der Zeit der streitenden Reiche. Alle. Überhaupt alle, über die ich reden werde, sind in der Zhu-Dynastie in dieser Zeit. Ja. Das ist die Zeit, in der die klassischen Schulen entstehen. Was sie alle verbindet, ist eine Frage. Weniger eine Antwort, aber eine Frage. Und die Termini ändern sich, die Art, der Stil des Argumentierens ändert sich und vieles. Aber die Frage ist für alle beherrschend, nämlich, was ist eine gerechte Gesellschaft? Das ist wirklich die Grundfrage. So kann man auch sagen, und es wurde gesagt, dass das klassische chinesische Denken kann man als soziokosmisch bezeichnen. Hubert Schleichert hat den Ausdruck geprägt und ich finde den auch wirklich passend. Alles dreht sich eigentlich um Verhältnisse zwischen Menschen. Selbst wenn Sie über den Himmel reden, über das Verhältnis zwischen Himmel und Erde, und wenn der Himmel dann eine Metapher wird für das Gesamte der Natur, oder wenn Sie über Tao reden, die Taoisten reden, aber alle reden eigentlich über Tao, die Taoisten besonders viel, wenn Sie über dieses Gefüge des Weltalls reden, dann ist es immer zuletzt, kommt heraus, wie sich die Menschen miteinander verhalten sollen. Die Frage, was die richtige Form des menschlichen Lebens und Zusammenlebens, deren wesentliche Begriffe wie eine gute Regierung zu erlangen und zu erhalten sind, das sind die vorherrschenden Fragestellungen. Es werden in einigen der philosophischen Richtungen auch kosmologische, sprachphilosophische und auch logische Themen und Probleme erörtert. Aber sie sind nicht von so großem Einfluss, diese Themen, wie etwa in Indien oder in Griechenland. Im vergleichsweise geringen Einfluss. Ich gibt einige auch interessante Entwicklungen auf dem Gebiet der Logik in China, im klassischen China, aber es ist nicht vergleichbar wichtig wie in wie bei den Indern oder bei den Griechen. Eine Frage kann ich noch anschneiden, nämlich wie halten Sie es mit der Religion, die alten chinesischen Philosophen? Welche Religion und wie halten Sie es damit? Es ist ja in der These bei Jaspers von der Achsenzeit, unter anderem hat Jaspers ja auch ein Merkmal der Achsenzeit darin gesehen, dass das ein Abschied ist von einer mythischen Welterklärung. Ich habe es letztes Mal vorgelesen, glaube ich, diese Stelle, von einer mythischen Welterklärung. Auch Mythenkritik gibt es, und dazu habe ich auch etwas letzte Stunde schon gesagt. Wie ist es bei den Chinesen? Es ist merkwürdig, in gewisser Weise. Es gibt durchgehend so etwas wie Ahnenkult und Ahnenverehrung, und alle sind eigentlich demgegenüber gar nicht radikal. Im Gegenteil, die Konfuzianer sind, die vertreten eine sehr starke Ritualisierung des Lebens, die notwendig ist, um den Zusammenhalt der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, und da gehört der Ahnenkult zentral dazu. Andererseits wieder wird Konfuzius an mehreren Stellen von Lun Yu, also von den Gesprächen des Konfuzius, wie kann man das lesen, mehrmals darauf angesprochen, ob es Götter gibt oder Geister, ja? Und wie das ist mit dem Leben oder Nichtleben nach dem Tod. Also auf die letztere Frage gibt er wirklich eine lakonische und eigentlich brüske Antwort. Er sagt, auf die Frage nach dem Leben, wie das ist nach dem Tod, sagt er, wir wissen nicht genug über das Leben vor dem Tod. Das interessiert ihn, das Leben vor dem Tod. Und das andere beantwortet er nicht, also weiter geht er nicht. Und ähnlich reagiert er auf die Frage, ob es Geister gibt oder höhere Mächte und dergleichen, völlig skeptisch, also gar nicht, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, würde Wittgenstein dazu sagen. Und Konfuzius hat dazu geschwiegen. Die Konfuzianer sind von einer merkwürdigen, sagen wir, agnostischen Grundstimmung. Manchmal explizit, also es gibt dann einen Konfuzianer, aber das ist viel später, Wang Chong, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, der dann argumentiert, warum es keine Geister geben kann und warum es kein Schicksal gibt und so weiter, der alles diesen Volksglauben und den Grund und Boden argumentiert. Das tut Konfuzius nicht oder Mencius, aber sie äußern sich nicht dazu. Bertrand Russell, der ein Atheist war, hat einmal, und auch in China war, Bertrand Russell hat einmal gesagt, das ist eigentlich der Wunschtraum von ihm, ein Atheist zu sein und als Gott verehrt zu werden. Dem Konfuzius ist das gelungen. Nicht? Aber dazu braucht es halt auch andere Umstände als das 20. Jahrhundert in England. Also es ist eine nicht religiöse Tradition bis auf eine Schule, nämlich Mohismus. Modi bringt keinen Gottesbeweis, aber der postuliert die sozusagen einen personalen Gott, eine Existenz eines personalen Gottes. Und Modi war dann auch der Lieblingsphilosoph der Jesuiten oder einer der Lieblingsphilosophen der Jesuiten in China, weil er sozusagen ohne Offenbarung quasi die christliche Religion nachvollzogen hat. Insgesamt muss man sagen, dass da eine distanzierte, wenn nicht agnostische Einstellung gegenüber den Geister- und Dämonenvorstellungen der Volksreligion vorliegt. Also auch bei den Daoisten, bei diesen frühen, das ist keine Religion in irgendeiner Hinsicht, schon gar nicht in einer, so wie der heutige oder spätere Daoismus, geradezu institutionalisierten und hierarchisierten Form aufgetreten ist und bis heute auftritt. Das ist im Ursprung gar nicht so, sondern da wird beim Zhuangzi immer wieder gesagt, na, das, die Geister haben da gar nichts getan, die gibt es nicht und so weiter. So viel dazu. Und nun wollte ich zum Taoismus übergehen, das tue ich heute aber nicht mehr. Haben Sie noch Fragen? Können Sie noch ein bisschen warten? Es ist eh noch nicht 3:40. Bitte? Warum Modi das so vertritt? Ja, das ist ganz interessant. Warum eigentlich? Es lässt sich nicht wirklich beantworten, die Frage, warum Modi. Allerdings, Modi vom, Sie können Modi in der deutschen Übersetzung jetzt lesen. Seit 20 Jahren ungefähr gibt es, und ich habe das auch angegeben. Er kommt darauf zu reden, dass es ja eine Instanz geben muss, und die muss über dem Menschen stehen. Die Menschen, wenn sie einander alle als gleich betrachten, dann brauchen sie irgendeine Instanz, vor der sie sich fürchten. Also es ist ein bisschen so wie bei Voltaire, das Argument, man müsste Gott erfinden, wenn niemand an ihn glauben würde, um die Gesellschaft zu lenken. Das zumindest ist explizit, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Hat er? Mit den Konfuzianern? Ja, nur. Also Modi, die haben sich sehr. Ja. Aber das kommt nächstes Mal. Hoffe ich. Ja, bitte.
Aber ich glaube, diese
Instanzen, die sind also ich sage Ihnen noch kurz, die Frage ist, wie das ist, warum ist eigentlich bei Modi so ein, und nur bei Modi, diese Idee eines persönlichen Gottes, der über allem steht. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass die Menschen im Urzustand einander bekämpft haben mit allen Mitteln. Ja? Mit allen Mitteln. Und da gibt es in der Modeschilderung gibt es dann einen Sprung. Die Menschen sind draufgekommen, dass das auch kein Leben ist, wenn man sich nur immer gegenseitig umbringt. Und daher haben sie, und das ist wirklich ganz eigenartig im Text, man glaubt nicht, wenn man es liest, und auch die Kommentatoren, also Schmidt-Glinzer hat das übersetzt, der ist ja noch ein lebender Sinologe, ist gar nicht so alt, hat das in den 70er Jahren ins Deutsche übersetzt. Der Text geht dann so weiter. Also die Menschen sind draufgekommen, dass sie so nicht weiterleben wollen, mit diesem ununterbrochenen Nur einander bekämpfen. Und darum haben sie, und jetzt hören Sie zu, den Besten unter ihnen zum Herrscher gewählt. Und da fragt man sich ja, wenn man das liest, ja wie geht das? Wie kann das überhaupt gehen? Also wie können die Menschen darin übereinstimmen, wer der Beste ist? Ja? Das führt ja wieder nur, wenn die Voraussetzung stimmt, kann sowas eigentlich nicht geschehen. Das ist ganz anders als bei Hobbes, wo es so quasi einen Nicht-Angriffspakt gibt. Ja? Und diesen Besten, den sie da gewählt haben, der hat geherrscht. Aber, er schildert das so, Modi, der hat natürlich auch wieder menschlich geherrscht und nicht göttlich. Und darum braucht es einen Mechanismus sozusagen, um ihn selbst zu korrigieren. Also bei Modi tritt diese Idee vom Richtigstellen des Wang, des Himmelssohnes, wie man es meistens übersetzt hat, des Himmelssohnes, das hat dann so eine übermenschliche Institution erfordert. Mit einem ganzen Reich von Geistern. Ja. Ja. Was sich dann gut, gut vertragen hat mit dem Buddhismus später.
Ich habe mir überlegt, ist der Modi von Konfuzianern überhaupt auch austauschen?
Also der Modi ist hauptsächlich... greift hauptsächlich an. Er sagt, das ist alles nicht zu rechtfertigen. Zum Beispiel, die Konfuzianer, Konfuzius insbesondere, sagt, ja, wenn das etwas bedeutet, dass jemand ein Sohn ist, ja, Richtigstellung der Namen, man schreibt Sohn, ja, und man schreibt Vater, ja, und so. Und das muss aber richtig verstanden werden. Der Vater hat den Sohn, ich rede jetzt nur von Vater und Sohn, ja? Der Vater hat den Sohn mindestens 3 Jahre lang vollständig erhalten müssen, weil das Baby kann sich nicht erhalten. Ja? Drum, wenn der Vater stirbt, soll doch der Sohn gefälligst 3 Jahre trauern. Und trauern heißt, er tut nichts. Also er arbeitet nicht, er schafft kein Vermögen an oder sonst irgendwas. Also es ist ein strenges Trauerritual notwendig nach Konfuzius. Modi sagte, das kann sich ja nur einer leisten, der Sklaven hat. Ja? Jemand, der, für den niemand arbeitet, jemand muss ja den Reis setzen und den Reis ernten, von dem der 3 Jahre lang lebt, während er trauert. Ja? Man muss auch seine Kleider waschen und nähen und so weiter. Also das ist nicht praktikabel, außer in einer Gesellschaft von Ungleichen. Und darum sagt Modi, ja, sowas kann nicht in der Natur des Menschen sein, solche Trauerregeln, das ist eine aristokratische Gesellschaft und keine menschliche Gesellschaft, und macht dann seinerseits Vorschläge, wie man da umzugehen hat mit dem Tod. Ja? Und da sagt er, möglichst billig, sodass sich alle gleicherweise leisten können. Also die Gräber sollen nicht tiefer sein als 2 Handbreit, das muss schnell gehen, Särge oder sowas soll es nicht geben, überhaupt keine Musik soll auch verboten, alles was irgendeinen Luxus darstellt und damit ungleich macht, muss verboten sein. Also Modi wendet sich gegen die stratifizierte Gesellschaft und sagt aber, das Glück aller, es ist ein utilitaristisches Vorgehen. Ja. Gut, aber es sind jetzt so, kommen wir ein bisschen fragmentarisch vor in solchen Antworten. Lesen Sie es nach, anderswo. Es ist spannend. Danke.